Letzte Woche haben wir ein ganzes Kapitel durchgenommen. Heute werden wir mit dem Tempo ganz ordentlich zurückfahren und wir werden einen Vers durchnehmen heute Morgen. Aber ein wichtiger Vers. Vers Nummer 1 hier im 2. Timotheus 2. Da sagt der Apostel Paulus seinem Nachfolger, seinem Lehrling Timotheus: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Gnade in Jesus Christus, das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Und wir wollen uns heute Morgen vier Bereiche anschauen, wo wir die Gnade Gottes brauchen in unserem Leben. Erster Bereich ist Erlösung. Beziehung mit Gott. Da brauchen wir Gnade. Und Gnade ist wirklich der Unterschied zwischen wahrem Christentum und allen anderen Religionen, allen menschengemachten Religionen und allen menschengemachten Philosophien. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns geschaffen hat für Beziehung mit sich selbst. Wir sind auf Gott hin geschaffen. Ein Thomas hat geschrieben, dass Gottes Absicht als unser Schöpfer es immer war, in uns zu wohnen. Und das ist Normalität für uns Menschen, dass Gott durch uns und in uns wirkt, dass er sein Leben mit uns teilen wollte, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, aus seiner Kraft zu leben, das ist normal. Seht ihr, der natürliche Mensch ist nicht normal. Der natürliche Mensch ist getrennt von Gott. Getrennt durch Sünde. Das heißt, schlicht und einfach all diese Dinge, die ungerecht sind in unserem Leben, die Dinge, wo wir ein schlechtes Gewissen hatten. Und wirklich, wenn jemand sagt, oh, ich habe keine Sünde, dann täuscht du dich selbst. Dann bist du der Ärmste aller Menschen hier. Unser Gewissen bezeugt uns, dass wir schuldig sind vor Gott. Und diese Schuld in unserem Leben, die trennt uns von dem heiligen und reinen Gott, der perfekt ist. Er kann nicht in unreinen Gefäßen wohnen. Er, der heilig und perfekt und rein ist, kann mit Unvollkommenheit nicht Gemeinschaft haben. Und das ist unser Problem als Menschen. Und wir Menschen, wir spüren, dass da was fehlt in unserem Leben. Wir haben ein Loch in unserem Herzen. Da ist ein Mangel in unserer Seele, den diese Welt und die Dinge dieser Welt hier nicht ausfüllen können. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, o Gott. Und ich weiß, in meinem Leben, das war die Sache, die mich zu Gott gebracht hat. Ich hatte alles, was die Welt zu bieten hat. Ich war fast ein junger Erwachsener, der eigentlich alles hatte. Ich hatte ein gutes Elternhaus, liebevolle Eltern, schöne liebe Freundin damals, erfolgreich in der Schule. Wir hatten materiell alles, was wir brauchten. Ich bin in die Kirche gelaufen jeden Sonntag und war religiös. Aber trotzdem war ich unzufrieden in meinem Herzen. Und ich war leer und ich habe mich gefragt, was soll denn das Ganze hier? Was soll das? Warum versuche ich gut zu sein? Warum versuche ich erfolgreich zu sein? Was soll das, wenn ich sterbe und ist alles vorbei und alles umsonst und alles sinnlos? Ja, es muss mehr geben im Leben als das. Und schaut euch die Menschen an. Warum ist der Robbie Williams und die Britney Spears in der Klinik? Leute, die alles haben, Reichtum und Ruhm und unbegrenzten Sex, wenn sie das wollen, denen liegen alle Jungs bzw. Mädels zu Füßen. Und die sind in der Klapse eigentlich. Drogenabhängig, kaputt, warum? Weil sie auf der falschen Stelle suchen, nach Erfüllung in ihrem Leben. Und das Komische ist, dass viele Menschen in unserer Kultur, wir sind von klein auf so manipuliert, oder? so manipuliert, dass es keinen Gott gibt. Oder zumindest, Gott ist so ein philosophisches Konzept, der will nichts mit deinem Leben zu tun haben. Du bist ein Zufallsprodukt, du bist irgendwie so ein kleiner aufgewachsener Schleim. Also wirklich völlig sinnlos. Nicht mehr wert als irgendein Vieh, als die Mücke, die du erschlägst. Und es gibt keinen Gott. Du bist nur so ein materielles irgendwas reingekotzt in ein Universum. Völlig sinnlos. Aber in unserem Herzen ist dieses Bedürfnis nach Sinn. Wir sind hungrig nach geistlicher Erfüllung, nach Gemeinschaft mit Gott. Und irgendwie Menschen hier in unserer Gesellschaft suchen den Sinn des Lebens hier in dieser Welt. Viele, weil sie es nicht besser wissen. Weil sie manipuliert sind, weil sie glauben, ja, es gibt keinen Gott, also muss das hier und jetzt ist alles, was es gibt. Und Materialismus. Oder sie suchen es in Ruhm oder in Beziehungen hier und es ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Und was ist die Endstation davon? Das ist die Klinik. Oder Psychodrogen oder irgendwelche sonstigen Drogen. Einfach um abzuschalten. Zumindest die Leute, die wirklich nachdenken. Einfach um abzuschalten. Diesen Schmerz in unserer Seele, die entfremdet ist von Gott. Die entfremdet ist von dem Zweck unseres Daseins. Diese Leere, diese Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott ist wirklich unerträglich. Zumindest für die Leute, die wach genug sind, wirklich nachzudenken. Aber ich würde auch sagen, dass Atheismus ein sehr junges Phänomen ist. Atheisten gibt es wirklich noch nicht lange. Und wenn man sich es wirklich genau anschaut, es gibt wirklich wenige Menschen, die wirklich an nichts glauben. Allermeisten Menschen spüren in ihrem Herzen und sie glauben, dass es Gott gibt. Wer immer dieser Gott ist, ist in uns hineingelegt, dafür sind wir geschaffen. Und die Bibel sagt uns, Gott bezeugt sich uns in seiner Schöpfung. Ich meine, so ein wunderbarer Plan. Ich meine, wie hirnkrank muss man sein, wie manipuliert muss man sein, zu glauben, dass das alles hier durch Zufall entstanden ist. Oder wenn ich dir erzähle, du weißt, was passiert ist, da ist eine Müllhalde explodiert und plötzlich stand ein Space Shuttle da. Zufällig. Ist einfach so passiert. Würde man sagen, ja, hey, du bist doch bekloppt. Das sind zigtausend Mannstunden von den intelligentesten Menschen, die es gibt, da reingesteckt. Da ist ein Plan drin. So ein Ding baut sich nicht zufällig von selbst zusammen. Jeder einzelne von uns, unser Leib, ist zigfach komplizierter als ein Space Shuttle. Und dann die ganze Umwelt und alles wirkt zusammen. Im ganzen Universum ist ein Plan, der zusammenwirkt. Du glaubst, dass es durch Zufall entstanden ist? Ein paar Millionen Jahre nach dem Knall und plötzlich sind wir da. Es ist so bekloppt eigentlich. Aber wir sind manipuliert und es ist unglaublich, was Menschen glauben, wenn sie nicht an Gott glauben wollen. Dann glauben sie halt an irgendwas. Aber Gott bezeugt sich uns in der Schöpfung, in unserem Gewissen. Und so die meisten Menschen sind hoffnungslos religiös, hat mal wer gesagt. Und wir Menschen, wir spüren, dass wir nicht in der rechten Beziehung sind mit diesem Gott. Unser Gewissen bezeugt uns das. Wir spüren, dass die Gemeinschaft mit ihm verloren gegangen ist und dass es eigentlich mehr geben muss. Und wir sehen auf der ganzen Welt Menschen, ob das im Dschungel ist, in Afrika oder Südamerika oder in China oder in unseren Kirchen hier, wir sehen überall Menschen, die sich ausstrecken nach Gott. Menschen, die getrennt sind von ihm durch ihre Schuld, aber sie strecken sich aus nach Gott. Und das ist die große Frage, das ist die Frage aller Religionen. Dieses Suchen, wie kann ich zurückkommen in Gemeinschaft mit meinem Schöpfer? Wie kann ich in den Himmel kommen, wenn wir so sagen wollen? Und es gibt zwei Antworten in dieser Welt. Die eine Antwort ist, du musst dich zu Gott hinarbeiten. Du musst deine Schuld abarbeiten. Du musst dir den Himmel verdienen. Du was immer, sei es durch Meditation, und wenn du jahrelang auf deinen Nabel starrst und meditierst, dann kommst du irgendwie Gott näher. Oder dadurch, dass du immer wieder geboren wirst, Reinkarnation. Du musst dich nach oben arbeiten und wenn du in deinem letzten Leben ein Schlechter warst, dann kommst halt als Bettler auf die Welt und wenn du in deinem letzten Leben gut warst, dann kommst du als Kuh in die Welt, dann hast du schon fast geschafft. Du musst dich nach oben arbeiten oder durch Gebete, durch Fasten, durch Opfer, durch Wallfahrten, durch gute Werke, durch irgendwelche Rituale, durch dass du in die Kirche rennst. Du musst dich zu Gott hinarbeiten. Ich weiß, in der katholischen Kirche, wo ich aufgewachsen bin, in der Pfarre, das war die Hauptbotschaft, die uns gepredigt wurde. Sei ein guter Mensch. Lebe ein moralisch gutes Leben. Geh jeden Sonntag in die Kirche. Weil wenn du nicht in die Kirche gehst, dann ist es Sünde. Und du musst beichten und du musst zur Firmung und du musst all diese Dinge durchmachen. Und trotzdem habe ich nichts kapiert und hat überhaupt keine Gewissheit, ob mich dieser Weg jemals zu Gott bringt. Gott war irgendwo weit weg da draußen für mich. Die menschliche Antwort, die Antwort dieser Welt ist, es hängt von dir ab. Und das ist ein Problem, oder? Ich komme nicht nach. Wenn ich meine Schuld abarbeiten muss, ich komme da nicht nach, ich komme nicht hinterher. Jeden Tag begehe ich neue Sünden. Aber Mist schon wieder. Es ist ein ständiges Hinterherlaufen und so ist Religiosität wirklich ein völliger Stress. Wir laufen was hinterher, was wir nie erreichen können. Und diese Religiosität, dieses menschliche Tun, das fördert auch unseren Stolz. Na, wenn wir mal ganz gut, wenn wir mal ganz brav sind, wenn wir so sagen wollen, dann werden wir stolz. Dann sage ich, oh, ich weiß, ich bin zwar nicht perfekt, aber ich bin besser als der da. So war mein Denken früher, haben wir gedacht, ja, ich weiß, nobody is perfect, aber mein Bruder und ich, wir waren die Einzigen, die im Schulgottesdienst gingen, bei uns in der Schule. Und ich habe mir gedacht, ja, ich bin viel besser als die. Und ich meine, irgendwie wird Gott mich schon annehmen, weil ich bin ja braver als die meisten anderen. Ist selbstgerecht. Ist ein völlig falscher Maßstab. Wir Menschen sind nicht der Maßstab, dass wir uns mit anderen vergleichen. Wer ist besser, wer ist schlechter? Der Maßstab ist Gott. Jesus hat gesagt, wenn du Gemeinschaft mit Gott erfahren willst, dann musst du vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Du musst absolut perfekt, absolut heilig, absolut vollkommen rein sein, so wie Gott. Und wer ist das? Na, wenn du am Absaufen bist, irgendwo in der Mitte des Sees und das Ufer ist 2 Kilometer entfernt, ist völlig egal, ob du 200 Meter schwimmen kannst oder ob du 1 Kilometer weit schwimmen kannst. Beide saufen ab. Erlangen das Ufer nicht, werden es nie erreichen. Und die Bibel sagt uns, dass Gott dem Stolzen, dem Hochmütigen widersteht. Aber dem Demütigen, dem schenkt er Gnade. Und so diese weltliche Antwort bringt uns nicht weiter. Es hängt von dir ab. Wir werden nie gut genug sein, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und die zweite Antwort, die es gibt, ist die christliche Antwort. Und das ist eine gute Nachricht. Christliche Antwort ist, dass Jesus Christus unsere Schuld bezahlt hat und dass er es ist, der uns in Beziehung mit dem Vater bringt. Vergebung ist ein Geschenk. Die Bibel sagt uns, Gott hat für dich getan, was du nicht selbst tun konntest. Das ist Gnade. Beispiel. Nimm mal an, du hast das Gesetz gebrochen. Du hast zu viel gesoffen und dann warst du mit dem Auto unterwegs, zu schnell, Unfall verursacht, Personenschaden und wirst vor Gericht gestellt. Und Zeugen werden vorgeladen, Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass du schuldig bist. Und der Richter liest aus dem Gesetzbuch vor und sagt, okay, auf das Vergehen steht eine Geldstrafe von 20.000 Euro, sagen wir, oder so und so viele Tage im Gefängnis, schuldig. Prozess beendet. Stehst du da, du bist schuldig, du bist verdammt, du hast keine Kohle auf deinem Konto oder in deiner Tasche. Das ist unser Zustand. Aber dann, was Gott für uns gemacht hat, stell dir vor, dieser Richter spricht dich schuldig, dann legt er seine Richterrobe ab, kommt runter von seinem Protest oder wo immer die da oben stehen, umarmt dich und sagt, hey, mein Freund, ich weiß, du kannst es nicht zahlen, unmöglich, aber hier, ich zahle es für dich. Und er nimmt seinen Geldbeutel raus und legt 20.000 auf den Tisch, sagt, hey, kannst freigehen, ich habe für dich bezahlt. Und übrigens, hast du schon was gegessen? Komm, ich lade dich zum Essen ein. Das ist Gnade. Haben letzte Woche drüber gesprochen, wir kriegen mehr als nur Vergebung, mehr als nur Barmherzigkeit. Gott gibt uns was, was wir nicht verdienen. Er bezahlt unsere Schuld und er beschenkt uns darüber hinaus noch. Es ist unverdiente Gunst. Das ist, was Gott für uns getan hat. Wir haben Strafe verdient, aber stattdessen werden wir beschenkt. Das ist, was Gott für uns getan hat. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Und er hat ein perfektes, sündenloses, heiliges Leben gelebt. Nie einen schlechten Gedanken, nie eifersüchtig, nie jemanden gehasst, nie habsüchtig. Vollkommen perfektes Leben. Und dann ist er ans Kreuz gegangen, hat deine Schuld und meine persönliche Schuld auf sich genommen, sich zurechnen lassen. Und er hat unseren Platz eingenommen. Er hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz. Und er hat den Preis bezahlt, sozusagen, damit wir freigeben können. Und dann ist er auferstanden. Und er lebt. Und er will heute in deinem und in meinem Herzen leben. Und Jesus bietet uns heute sein perfektes Leben in Austausch gegen unser sündiges Leben an. Auf der Bibelschule haben wir das folgendermaßen illustriert, haben wir so eine Pantomime gehabt. Und da gab es einen Typen, der hat Jesus gespielt, der hatte so eine weiße Weste, weißen Mantel an. Und dann gab es den Sünder, der hatte eine schwarze Jacke an. Und er hat gesoffen und er hat Drogen gemacht und er hat mit Mädchen rumgemacht, er hat gestohlen, er hat betrogen und dann wurde dieser Jesus gekreuzigt. Und bevor er gekreuzigt wurde, diese Kreuzigungsszene, hat er diesem Sünder die schwarze Jacke ausgezogen und hat sich angezogen. Und dann hat er diese Sünde ans Kreuz getragen. Und er ist gestorben und er ist auferstanden, hat die schwarze Jacke weggeschmissen, wieder ausgezogen und dann hat er seinen weißen Mantel genommen und hat den Sünder umkleidet mit seinem weißen Mantel. Das ist, was die Bibel sagt. Was passiert, wenn wir uns Jesus anvertrauen? Wir werden umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und wenn Gott, der Vater, uns sieht, sieht er nicht uns, sondern er sieht Jesus in uns und uns bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist wunderbar. Ne? Nicht nur hat Gott uns vergeben, unsere Schuld weggenommen, wir würden noch immer so nackt vor ihm stehen. Er hat uns auch seine ganze Gerechtigkeit von Jesus, ein ganzes perfektes, heiliges Leben zugerechnet und wir sind bekleidet mit ihm. Und er bietet uns es an. Das Einzige, was wir tun müssen, ist von unserem gottlosen, selbstgerechten Leben umkehren, Buße tun und Jesu Geschenk annehmen. Wir sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast und ich will, dass es für mich gilt. Komm in mein Leben, rette mich. Und das erfordert Demut, oder? Es erfordert Demut, sich beschenken zu lassen. Du kannst dich nicht rühmen für ein Geschenk, Guck mal, was ich für ein Geschenk angenommen habe. Ja, hier, tolle Sache. Bist ein Held. Kannst dich nicht rühmen für ein Geschenk. Und was auch wichtig ist, du musst ein Geschenk annehmen, damit sie was bringt. Na, wenn ich dir ein Riesengeschenk zustelle und du packst das nicht aus, hast du überhaupt nichts davon. So ist auch geistlich gesehen. Und das ist was, was ich nie verstanden habe, wo ich aufgewachsen bin. Das hat mir in meiner Pfarre, wo ich aufgewachsen bin, hat mir nie jemand erzählt, dass du es auspacken musst, dass du persönlich eine Entscheidung treffen musst, dass du dich persönlich bekehren musst zu Jesus und sagen musst, ja, ich will das, komm in mein Leben. Das ist so wichtig, mir ist es so wichtig, dass ihr das versteht. Weil ich bin 18 Jahre in die Kirche gelaufen und habe nichts verstanden. Jesus hat den Preis bezahlt, aber du musst es annehmen für dich. Und so wirst du gerettet. Und so schenkt Gott dir Beziehung mit sich selbst. Und er schenkt dir ein Leben in Jesus. Was hat Jesus gesagt? Er hat nicht gesagt, gute Werke sind der Weg. Oder Religiosität ist der Weg. Er hat nicht mal gesagt, die Kirche ist der Weg. Calvary Chapel ist nicht der Weg. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, ein Weg, Jesus. Es gibt nur einen, der für deine Schuld bezahlt hat und das ist er. Es gibt nur einen, der dich retten kann und das ist Jesus. Er bringt dich in Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ich das begreife und ergreife, dann habe ich Vergebung in Jesus und habe ich Beziehung mit Gott. Dann bin ich auf dem Weg in den Himmel. Nicht wegen mir, sondern trotz mir. Nicht wegen dem, was ich getan habe oder wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Einfach, weil ich auf ihn vertraue. Und wisst ihr, was es tut? Es bringt unheimlichen Frieden und Freiheit in meine Beziehung mit Gott. Weil in Jesus bin ich sicher. Ich bin nicht an einem Tag gerettet, wo ich brav bin und am nächsten Tag, wo es mich auf die Fresse haut, bin ich wieder verloren. Wir müssen gar nicht in Tagen rechnen. Ich wäre eine Minute gerettet, die nächste Minute wäre ich verloren. Und das mehrmals am Tag, da wäre überhaupt keine Sicherheit, wenn es von mir abhängen würde. Und das gilt auch für unsere tägliche Beziehung mit Gott. Gott segnet mich nicht wegen mir, wegen dem, was ich tue. Gott segnet mich wegen Jesus, weil ich mich eins mache mit ihm. Gott liebt mich nicht wegen mir, wegen meinem Verhalten. Weil ich so viel bete und weil ich so viel in der Bibel lese und weil ich so viel gute Taten tue. Und wenn ich mehr von dem tue, dann liebt er mich mehr und wenn ich weniger tue, dann liebt er mich weniger. Nee, Gott liebt mich nicht wegen dem, was ich tue, er liebt mich wegen dem, wer ich bin in Jesus. Und die Bibel sagt uns, dass wir in Jesus Christus Gottes Kinder sind. Er ist unser Vater und er hat mich lieb. Und wenn ich hinfall und wenn ich Mist baue, dann wird er mich nicht ablehnen. Dann kann ich das bekennen und ich kann wieder aufstehen und ich kann zurücklaufen in seine Arme. Und ich kann da Trost finden und neue Kraft für mein Leben. Wenn ich hinfall und aufstehe, dann stehe ich immer noch in seiner Gunst. Und wisst ihr was, sogar wenn ich bewusst sündige, wenn ich bewusst in eine falsche Richtung laufe und so lebe, in Rebellion gegen Gott, wird er mich züchtigen als liebender Vater. Aber er wird mich nicht verdammen und er wird mich nicht ablehnen, er wird mich nicht richten, wenn ich nur umkehren will zu ihm. Also da ist eine große Geborgenheit drin, da ist eine große Sicherheit drin. Na, denkt an Kinder in ihrer Beziehung mit den Eltern. Kinder, die wissen, dass sie von den Eltern geliebt werden, die haben eine unheimliche Sicherheit, die haben eine unheimliche Geborgenheit, die gehen an das Leben ganz anders ran. Auf der anderen Seite, wenn er Kinder kennt, die sich nicht sicher sind, ob die Eltern sie lieb haben oder die von den Eltern nur Bestätigung oder Liebe bekommen, wenn sie was leisten, wenn sie brav sind, wenn es von ihrer Leistung abhängig ist, auch das könnt ihr beobachten. Die haben eine große Unsicherheit. Die sind eigentlich unfähig, ihr Leben zu meistern, weil diese Grundgeborgenheit fehlt in ihrem Leben. Die sind verhaltensgestört. Vielleicht kennt ihr solche Kinder. Mir hat unlängst jemand erzählt so ein Beispiel. Ne? Und wisst ihr was? Alle Religionen dieser Welt sind solche schlechten Eltern. Die werden von diesem Leistungsdenken bestimmt. Und deswegen geben sie auch keinen sicheren Halt. Weil wir, unsere Leistung sehr unvollkommen ist. Aber in Christus, da haben wir einen sicheren Halt für unsere Seelen. Da haben wir eine sichere Beziehung zu Gott. Und deswegen in der Apostelgeschichte Kapitel 13 ermahnen der Paulus und der Barnabas diese Menschen, die sich dort zu Jesus bekehrt haben, sie ermahnen sie, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben und nicht zurückzufallen in die jüdische Gesetzlichkeit, von der sie sich bekehrt haben, in eine gesetzliche Arbeitsbeziehung mit Gott. Bleib beharrlich bei der Gnade Gottes. Das ist das Erste, was es heißt, stark zu sein in der Gnade Gottes, die in Christus Jesus ist. Dass wir auf Jesus vertrauen und nicht auf uns selbst für unsere Beziehung mit Gott. Gott nimmt dich an und segnet dich, nicht wegen dir, wegen dem, was du tust, sondern wegen Jesus und weil du dich im Glauben mit Jesus verbunden hast. Also halt fest an ihm. Das ist der erste Bereich, in dem wir Gnade brauchen für unsere Beziehung mit Gott. Zweiter Bereich, wo wir Gnade brauchen oder Kraft brauchen, Befähigung brauchen, Gnade in dem Sinn, wir brauchen Gnade, wir brauchen Kraft, um ein christliches Leben leben zu können. Das christliche Leben, Nachfolge von Jesus, ist eine wunderbare Sache. Ist ein wunderbares Leben, ist ein heiles Leben. Ich meine, wenn ich die Bibel lese und ich drüber lese, wie Jesus gelebt hat, muss wunderbar gewesen sein. Jesu Leben zu leben, stell dir das vor. Jesus hatte solchen Frieden, er hatte solche Freiheit. Er war nie selbstsüchtig, gefangen von sich selbst, wie wir das so oft sind. Er war immer auf das Wohl der anderen bedacht. Er war nie habsüchtig, er war nie neidisch. Immer freigebig, hatte nie Hass im Herzen, immer vergeben. Hat alle Menschen so unheimlich geliebt, hat sogar am Kreuz für die Leute gebetet, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Wäre das nicht toll, so zu leben? Wäre das nicht toll, so zu lieben? Das wäre Lebensqualität, oder? Und Jesus hat gesagt, folge mir nach. Das ist unsere Berufung, folge mir nach. Und Jesus hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und er hat sogar gesagt, liebt eure Feinde und tut denen wohl, die euch hassen. Es wäre cool, oder? So zu leben. Aber wie mache ich das? Wie lebe ich so? Wie kann ich das tun? Ganz sicher nicht aus eigener Kraft, nicht aus mir selbst. Ich kenne mich gut genug. Ich habe sehr begrenzte Liebe aus mir selbst und die brauche ich vor allem für mich selbst. Und ich habe sehr begrenzte Geduld. Und ich denke viel zu viel an mich und nicht an euch. Wie können wir Menschen leben, so wie Jesus gelebt hat? Die Antwort ist gar nicht. Ist uns unmöglich. Wir können das nicht. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 7, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, in meiner sündigen Natur, nichts Gutes wohnt. Nichts. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Ich möchte gerne so sein wie Jesus, ich möchte gerne so leben wie er, aber ich kann es nicht. Denn das Gute, das ich will, das übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist meine Geschichte. Vielleicht kannst du dich auch identifizieren mit dem, was der Paulus hier sagt. Ich möchte gern, aber ich tue das Gegenteil. Und das, was ich nicht will, dann... Und das ist das Problem von allen menschengemachten Religionen. Wisst ihr, Manche Religionsgründer haben gute Dinge gesagt. Ich glaube, Buddha hat das gesagt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Ich glaube, das geht auf Buddha zurück oder Konfuzius, irgend so einen großen Denker, Religionsgründer. Gute Sache, oder? Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das, was die Leute mir in der Kirche gesagt haben als Jugendlicher, sei gut, lieb deine Nächsten, lebe heilig, lebe rein. Ist gut, oder? Aber wie kann ich das tun? Seht ihr, unser Problem ist selten, dass wir nicht wissen, was richtig ist. Oder dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Ich möchte gerne ein guter Mensch sein, aber ich kann nicht. Das ist das Problem. Und diese Religionen, die können dir nicht geben, nicht helfen, das zu tun, was sie dir sagen. Die setzen dich so praktisch in ein Auto rein, wo kein Benzin eingefüllt ist, was nicht bedankt ist, und sagen, fahr. Ja, schön. Wie kann ich das tun? Das Problem von menschengemachten Religionen ist, du bist allein. Es hängt von dir ab. Du bist auf dich gestellt. Du bist der Macher. Und ich habe nicht genug Kraft in mir, um richtig zu leben und um diesen Anforderungen zu genügen. Und deshalb ist Religiosität so frustrierend. Das Christentum ist anders. Sieh, der Gott hat gesagt, ich weiß, dass du nichts Gutes tun kannst. Dass du nicht aus eigener Kraft leben kannst. Jesus hat gesagt in Johannes 15, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gott weiß es. Leute, wer kann so leben wie Jesus? Wer kann so leben wie Jesus? Wenn nur einer, Jesus, da, nur Jesus kann so leben wie Jesus. Große Wahrheit, oder? Aber trotzdem, wenn wir das begriffen haben, haben wir viel begriffen. Nur Jesus kann so leben wie Jesus. Und wisst ihr was? Er hat es uns bewiesen. Weil er hat es getan. Und deswegen sind wir so beeindruckt von ihm. Und er will sein Leben durch dich leben. Und das ist das Wunderbare am Christentum. Jesus sagt uns nicht nur, wie wir leben sollen, sondern er befähigt uns auch, dass wir so leben können. Und wie tut er das? Indem er selbst in uns Wohnung nimmt. Indem er uns mit sich selbst füllt. Seht, das Christentum ist nicht nur Nachfolge. Wir folgen einem Vorbild nach. Christentum ist Beziehung. Christentum ist Partnerschaft. Christentum bedeutet, teilzuhaben an dem Leben Jesu. Gott selbst nimmt in dir Wohnung durch den Heiligen Geist. Und in Johannes 15 hat Jesus gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dieses Bild. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, die dranhängen. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, sagt Jesus. Wenn er in mir bleibt und ich in euch, dann könnt ihr viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, so wie die Traube nicht von selbst wächst. Aber wenn er in mir bleibt, dann bringt er viel Frucht. Philipper 4,13, da hat Paulus gesagt, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Okay, das klingt wie ein Auto mit Benzin, oder? Da kann ich fahren. Benzin, was von außen eingefüllt wird und uns befähigt zu fahren. Und ja, wir müssen noch fahren, Gott wird uns nicht vergewaltigen. Wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen und ihm vertrauen. Gott wirkt nicht ohne uns, er wirkt durch uns und in uns und in Gemeinschaft mit uns. Und manchmal müssen wir einen Schritt im Glauben tun, bevor wir seine Befähigung erfahren. Wir sagen, okay Gott, ich vertraue dir, ich mache einen Schritt. Dann erfahre ich seine Kraft. Und wie sind wir stark in dieser Gnade, die in Christus Jesus ist? Wie tun wir das praktisch? Ja, erstens, indem ich bekenne, ich kann es nicht. Indem ich meine Selbstgenügsamkeit aufgebe. Und indem ich mich an ihn wende, der in mir lebt. Und sage, Jesus, tust du durch mich. Ich weiß, du kannst es. Ich vertraue nicht auf mich, sondern ich vertraue auf ihn und ich stelle mich ihm zur Verfügung. So wie Maria, die Mutter Jesu, das getan hat. Das ist immer ein gutes Beispiel, finde ich. Na, der Engel kam zu Maria und hat gesagt, Maria, du bist die Auserwählte des Herrn. Der Herr sei mit dir. Und du wirst schwanger werden und ein Kind gebären. Und Maria hat sich erinnert an die Geschichte von den Bienchen und den Blümchen und hat gesagt, oh, wie soll das geschehen? Ich habe keinen Mann, ich meine, wie kriegt mein Kind ohne fremde Hilfe? Das klappt doch nicht. Und der Engel sagt zu ihr, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist wird es in dir tun. Und deswegen wird dein Kind Sohn Gottes genannt werden. Und dann hat Maria gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach seinem Willen und nach seinem Wort. Das müssen wir machen. Ich weiß, ich kann nicht so leben, wie Jesus es sagt. Nicht aus mir selbst. Aber die Kraft des Höchsten ist in mir, er lebt in mir. Und ich kann zu ihm sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Ich vertraue mich dir an. Und als Maria das getan hat, hat Gott in ihr getan, was sie nicht aus sich selbst tun konnte. Und sie hat Frucht gebracht in ihrem Leben. Sie hat Jesus geboren. So ist es auch in unserem Leben. Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, ja, mir geschehe nach deinem Wort, ich will, dass das mit mir passiert, aber ich weiß, ich kann es nicht aus eigener Kraft, deswegen vertraue ich mich dir an. Das bringt Frucht. Also versuch nicht aus eigener Kraft, ein heiliges Leben zu leben. Das ist frustrierend, das ist ja gar nicht möglich. Sondern stell dich Gott zur Verfügung und vertraue dich ihm an. Und lass ihn sein Leben durch dich leben. Jesus, oh Mann, diese Person da, ich kriege einen Hals, wenn ich die nur sehe. Ich habe die Liebe nicht in mir, Jesus, aber ich weiß, du kannst sie lieben durch mich. Und so, ich stelle mich dir zur Verfügung. Jesus, gib mir Liebe für diese Person, tu du das in mir. Und Mann, die hat mich so verletzt, ich kann dir nicht vergeben, aber Jesus, ich weiß, du kannst es. Und du lebst in mir. Jesus, tust durch mich hier, ich stelle mich zur Verfügung. Mann, Jesus, so eine Versuchung hier, ich kann der Versuchung nicht widerstehen aus eigener Kraft, aber Jesus, ich weiß, du kannst es. Tu du's. Ich vertraue mich dir an. Stärk mich, Nein zu sagen, zu Sünde. Das ist, wie wir leben aus Gnade. Dritten Bereich, in dem wir Gnade brauchen, und das ist eigentlich ähnlich, vielleicht ein Sonderfall von dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Wir brauchen Gnade in unserem Dienst, in unserer Arbeit, in dem, was wir tun für Gott. Gottes Berufungen sind immer zu groß für uns allein, übersteigen immer unsere natürlichen Fähigkeiten. Vielleicht habt ihr das schon rausgefunden. Ich weiß nicht, ich kann nicht predigen. Ich bin gestern, hatte ich wieder mal so ein Blackout-Ding, ich wollte vorbereiten und ich bin da gesessen, habe einfach nur gestarrt. Ich hatte null Inspiration. Und ich muss zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich kann das nicht. Schenk mir Gnade. Sprich zu mir, Gott, was willst du uns sagen heute Morgen? Und dann bin ich an dem einen Vers hängen geblieben. Ich kann es nicht, aber er kann es durch mich. Du kannst es nicht. Versuch nicht aus eigener Kraft zu predigen oder Kinderdienst zu machen unten. Oder ein Vater zu sein, eine gute Mutter zu sein, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau zu sein. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Deswegen, Ehe macht überhaupt keinen Sinn ohne Gott. Deswegen schließen wir Ehen in der Kirche. Weil wir sagen, Gott, hilf uns. Wir brauchen dich. Es ist eine Dreierbeziehung, nicht nur eine Zweierbeziehung. Ich kann nicht aus eigener Kraft ein guter Arbeiter sein, ein guter Arbeitnehmer. Wenn wir aus eigener Kraft versuchen, zu schaffen, zu werken, zu dienen, dann brennen wir aus. Und so viele Menschen tun das, die brennen aus, weil sie aus eigener Energie leben. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Seht ihr, er war ein harter Arbeiter, er hat viel mehr geleistet als alle. Aber er sagt nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Wir brauchen Gottes Gnade, wir brauchen Gottes Kraft zu dienen. Apostelgeschichte 1,8 sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das aus eigener Kraft. Gott wird uns immer zurüsten zu dem, wozu er uns berufen hat. Und schaut hier im Kontext hier vom Timotheusbrief, Timotheus brauchte diese Kraft Gottes. Na, er war ein ängstlicher und ein schwacher Mann. Und da war der Paulus, gab Christenverfolgung, Paulus saß im Gefängnis für seinen Glauben in Rom. Und Paulus schreibt den Timotheus und sagt, Timotheus, komm zu mir in die Höhle des Löwen, nach Rom, ins Gefängnis. Aber ich kann nicht. Ich habe die Hose voll. Ich schaff's nicht. Das ist zu viel. Ich pack das nicht. Hast du das schon mal gesagt? Fühlst du dich manchmal so? Ja, willkommen im Club. Und Paulus sagt dem Timotheus, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Da ist deine Kraft, da ist deine Stärke. Und Paulus wusste das. Paulus hat ein sehr hartes, ein sehr entbehrungsreiches, aufopferndes Leben gelebt. Aber er konnte im Philipperbrief sagen, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Alles. 1. Petrus, da schreibt der Apostel Petrus, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott gibt uns verschiedenartige Gnade für alles, was er von uns will. Für verschiedensten Situationen. Und das ist ein Wort an die Workaholics unter uns, an die Machertypen. Versuch's nicht aus eigener Kraft was zu tun. Und versuch nicht etwas zu tun, wozu dir Gott keine Gnade gibt. Wo du merkst, hey, nein, Gottes Befähigung, Gottes Kraft ist nicht da, ich schaffe es aus eigener Energie. Es ist nicht gut, da brennen wir aus. Und lass uns nicht auf uns selbst vertrauen. Seht ihr, der Paulus, der war eigentlich so ein Machertyp. Der war ein super intelligenter, hatte ganz tiefe Erkenntnis. Und wisst ihr, was Gott getan hat, um ihn zu beschützen? Gott musste ihn schwächen, um ihn abhängig zu halten von Gott. Und Paulus hatte eine Krankheit. Er war schwach. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt er, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Gott, nimm das von mir, nimm diese Schwachheit, nimm diese Krankheit weg. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt Paulus, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus war kein Masochist, der Gefallen hatte an Schmerzen oder an unangenehmen Umständen oder an Schwachheit. Aber er hat gesagt, ich freue mich trotzdem an diesen Dingen, weil ich herausgefunden habe, wenn ich schwach bin, dann ist er stark in mir. Seht ihr, meine stolze Selbstgenügsamkeit, die macht mich eigentlich schwach. Dann lebe ich wieder aus rein menschlicher Energie. Aber Abhängigkeit von Gott, das macht mich stark, weil dann wirkt er durch mich. Und das sehen wir im Leben von Paulus. Ich meine, lest die Apostelgeschichte. Ein Mann, der Gott völlig hingegeben war und hat die ganze halbe damalige Welt durchreist und hat überall Gemeinden gegründet. Was für ein Lebenswerk, was für ein Einfluss der Paulus hatte. Wir, dass wir uns hier heute treffen, ist ein direktes Resultat von dem Dienst des Paulus. Aber wie konnte er so leben? Paulus sagt, weil ich schwach war. Und weil ich schwach war, musste ich mehr auf Jesus vertrauen. Und er konnte so viel durch mich tun, viel mehr, als ich je aus eigener Kraft zustande gebracht hätte. Das ist seine Geschichte. So ist es auch in unserem Leben. Wir brauchen seine Kraft, zu dienen und zu arbeiten. Und kurz noch der letzte, vierte Bereich, in dem wir Gottes Gnade brauchen, ist im Leiden. Und das ist wieder der Kontext hier, wo der Paulus es zu Timotheus spricht. Im Kontext fordert Paulus Timotheus auf, mit ihm mitzuleiden für das Evangelium. Überschrift hier von Kapitel 2 in meiner Bibel ist Ermunterung zur Treue im Kampf und Leiden. War eine Zeit der Christenverfolgung. Und im Kapitel 3 hier im 2. Timotheus steht, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Jeder. Menschen werden dich auslachen. Was bist du für ein Idiot? Du saufst nicht mit uns. Gehst nicht fremd. Was? Du bist über 30 und willst warten bis zur Ehe? Was bist du für ein Spinner? Ich folge Jesus nach. Ja, du bist der. Es ist eine kleine Verfolgung, die wir in Kauf nehmen. Viele Christen in dieser Welt werden gefoltert und sterben für ihren Glauben. Ich habe letzte Woche, glaube ich, Jason ein Video angeschaut, das mich sehr berührt hat. Er hat eine Frau, die Heather Mercer heißt die, hat erzählt aus ihrem Leben. Die Heather war eine von diesen Shelter Now-Mitarbeitern, die in Afghanistan gefangen waren, 100 Tage lang von den Taliban, bevor 11. September passiert ist. Eigentlich war das genau während dieser Zeit und hat mich sehr berührt. Eine Frau, die hingegeben ist an Gott, die ein Herz hat für die Menschen, wo sonst niemand hingehen will. Und sie wurde gefangen genommen, weil sie Menschen von Jesus erzählt hat. Moslems haben ihn den Prozess gemacht, wollten sie umbringen, haben sie zu Tode verurteilt. Und da saß sie im Gefängnis. Und was mich sehr bewegt hat, sie hat gesagt, aber ist es Jesus nicht wert? Ist er es nicht wert? Paulus hat geschrieben, ob wir leben oder sterben, wir tun es für ihn, weil er für uns gestorben ist. Wofür lebst du? Wofür stirbst du? Für dich selbst? Für dein materielles Zeug, für Vergnügungen. Wofür lebst und stirbst du? Für all dieses Zeug? Ist es nicht wert? Es gibt nur einen, der es wert ist, dass wir für ihn leben und wenn es sein muss, sterben. Und es ist Jesus, es ist unser Gott, der uns so sehr geliebt hat und der uns erlöst hat. Und Paulus sagt dem Timotheus, Timotheus, hab keine Angst vor Verfolgung und vor Leid, weil der Herr wird mit dir sein und er wird dich stärken. Und wisst ihr was, es ist das Zeugnis von allen Christen, die je gelitten haben für ihren Glauben. Sie haben das nie getan ohne Gottes Trost und ohne Gottes Beistand. Ich denke an den Stephanus, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte, wo die Leute ihn gesteinigt haben und voll Wut und geschrien haben vor Zorn und ihn umgebracht haben. Und Gott hat ihm eine Vision vom Himmel gegeben und er sah Jesus, den Himmel offen und Jesus, wie er steht, um ihn zu empfangen. Und er hat gebetet für die, die ihn umgebracht haben. Und die Leute haben gesagt, Mann, der hat ein Angesicht wie ein Engel. So ein Frieden, so eine Freude ausgestrahlt. Das ist Gottes Gnade im Leiden. Diese Heather hat erzählt, wo sie dann bombardiert wurden und dieser ganze Krieg begonnen hat und sie sind in diesem Kellerloch gesessen und alles hat gewackelt und der Putz ist von der Decke gefallen und sie ist unter irgendeinem Tisch oder irgendeiner Bank gelegen und hatte Panik und sie hat zu Gott gebetet und Gott hat ihr übernatürlichen Frieden gegeben und eine Freude in dieser Situation mitten in dem Bombenhagel drin. Und sie hat diesen Vers zitiert, Philipper 3, wo Paulus davon spricht, dass wir Jesus in der Kraft seiner Auferstehung und in der Gemeinschaft seines Leidens erkennen, dass wir ihn besser kennenlernen. Und sie hat erzählt von dieser Freude, die Gott ihr geschenkt hat, mitten in diesem Leid. Ich denke an Richard Wurmbrand, war ein evangelischer Pfarrer in Rumänien. zur Zeit, wo noch die Kommunisten dort die Leute drangsaliert haben, war 14 Jahre lang im Gefängnis für seinen Glauben, wurde gefoltert für Christus, hat ein Buch geschrieben, Gefoltert für Christus. Und ich hatte das Vorrecht, ihm, glaube ich, 2 oder sogar 3 Mal zu hören, in Wien, bevor er gestorben ist. Mittlerweile ist er verstorben. Aber was für ein Zeugnis. Und er hat die abgefahrensten Geschichten erzählt, wo sie die Geschlagenen und Verfolgten und Misshandelten da im Gefängnis saßen und wo sie gemeinsam Lobpreislieder gesungen haben. Zu Gott, so wie der Paulus im Gefängnis. Und ich erinnere mich, er hat erzählt von einem Bruder im Herrn, der zur Hinrichtung geführt werden sollte, zum Erschießungsplatz, und es war Winter, es lag Schnee, und er hat seine Schuhe ausgezogen, hat sie einem anderen Gefangenen geschenkt, hat gesagt, ich brauche die nimmer, aber du brauchst sie. Das ist Gnade, Leid zu ertragen, zu lieben, selbst in diesen Umständen, das ist übermenschliche Kraft, das ist Gnade, die Gott geschenkt hat. Ich denke an Joni Erickson, eine Frau, die gelähmt ist, die gerade den Hals bewegen kann und sonst nichts. Und ich habe selten eine Frau getroffen, die so viel Freude und so viel Frieden ausstrahlt wie sie. Ist auch ein Mensch, der mich tief berührt hat. Auch das ist Gottes Gnade im Leid, weil sie ihn erfahren hat. Ich lese euch zum Abschluss 2 Bibelstellen vor, wo der Paulus aus seiner Erfahrung berichtet. Erstes im 2. Korinther 4, wer mitlesen will. 2. Korinther 4, Abvers 8. Da schreibt der Paulus, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen. Das war seine Situation. Damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Und dann im Vers 17 sagt er, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Da haben wir wieder diese Gnade, diese innere Kraft, diese Stärkung, die von Gott kommt. Und dann sagt er, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, das ist eine Sichtweise, oder? Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und zuletzt möchte ich euch vorlesen aus Römer 8, die Verse, die wir letzte Woche auch zum Abschluss gemeinsam gelesen haben. Römer 8, Verse 35 bis 39. Da schreibt Paulus, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung? Oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert, Todesurteil. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Keine angenehme Situation. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Leute, Gott hat Gnade für seine Kinder. Gott hat Gnade für uns, für unsere Errettung und unsere Beziehung mit Gott. Er hat Gnade für unser Leben. Er hat Gnade für unseren Dienst. Er hat Gnade für unser Leiden. Also, seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine Gnade. Und Herr, wir bekennen dir gerne, dass wir nicht fähig sind, aus eigener Kraft zu leben, sogar in Beziehung mit dir zu kommen. Aber ich danke dir, dass Jesus für uns getan hat, was wir nicht tun konnten. Und ich danke dir, dass du in unserem Leben leben willst. In uns und durch uns. Und Herr, dass wir eine Kraftquelle in uns haben, die alle Kraft dieser Welt übersteigt, die stärksten Atombomben, die stärksten Mächte in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt. Du bist der allmächtige Gott. Und du bist bei uns und du bist in uns, wenn wir uns dir anvertraut haben, Jesus. Und ich danke dir, dass uns nichts, absolut nichts trennen kann von deiner Liebe für uns. Das gibt uns Kraft und es gibt uns Mut, Herr. Und ich danke dir, dass du uns einen Sinn gibst fürs Leben. Herr, dass wir dich haben, dass wir etwas haben, wofür es sich lohnt, zu leben oder, wenn es sein muss, auch zu sterben. Ich danke dir, Jesus, dass ich dich kennen darf. Du bist wunderbar, Herr, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du da bist und dass du mit uns gehst. Und ich bete jetzt um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns. Geh mit uns in diese Woche und stärk uns aus deiner Gnade, aus deiner Kraft. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.